Wir kommen heute zu Hesekiel 27. Das gehört in einen größeren Zusammenhang hinein. Kapitel 26 bis 28 behandelt Gottes Prophetie über Tyrus, diese bedeutende Stadt im Libanon. Letztes Mal haben wir Kapitel 26 im Detail angeschaut und haben auch die ganz erstaunliche Prophetie Hesekiels in ihrer Erfüllung behandelt. Wie sich also die Prophetie von Hesekiel für seine Zeit erfüllt hat, darüber hinaus bis in die Zeit Alexanders des Großen und bis ins 20. bzw. 21. Jahrhundert nach Christus. Also eine Prophetie so detailliert, so genau, eine Prophetie, die wieder einmal zeigt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nachdem wir so den Untergang Tyrus beschrieben gefunden haben, kommen wir jetzt zu Kapitel 27, wo das Ganze aus einer völlig anderen Perspektive angegangen wird. Es handelt sich hier um ein Klagelied über Tyrus. Tyrus war ja das Welthandelszentrum zur Zeit von Hesekiel. Und Hesekiel beschreibt, wie also dieser große Handelsplatz zusammenbrechen wird, zum Schrecken all der Völker, die mit Tyrus in ökonomischer Beziehung standen. Es ist ein grandioses Kapitel, das im Detail beschreibt, wie diese Handelsbeziehungen ausgesehen haben. Und es wird so dargestellt: Tyrus wird beschrieben als ein phönizisches Handelsschiff. Das war ja technologisch damals die Spitze, was die an Schiffen produzierten. Tyrus wird beschrieben als ein Handelsschiff, das auf dem Meer Schiffbruch erleidet und untergeht. So wird also das ganz plastisch jetzt hier bildlich beschrieben, was in Kapitel 26 im Klartext beschrieben war. Wir beginnen mal mit der Lektüre Kapitel 27, Verse 1 bis 12. Bruno, kannst du mal beginnen?
Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Und du, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über Tyrus und sprich zu Tyrus, die du wohnst an den Zugängen des Meeres und Handel treibst mit den Völkern nach vielen Inseln hin, so spricht der Herr Jehova. Tyrus, du sprichst: Ich bin vollkommen an Schönheit. Deine Grenzen sind im Herzen der Meere. Deine Bauleute haben deine Schönheit vollkommen gemacht. Aus Zypressen von Senir bauten sie dir alles Doppelplankenwerk. Sie nahmen Zedern vom Libanon, um dir einen Mast zu machen. Aus Eichen von Basan machten sie deine Ruder. Dein Verdeck machten sie aus Elfenbein, eingefasst in Cherubin-Zeder von den Inseln der Kittäer. Byssus in Buntwirkerei aus Ägypten war dein Segel, um dir als Flagge zu dienen. Blau und roter Purpur von den Inseln Elishas war dein Zeltdach. Die Bewohner von Sidon und Achwat waren deine Ruderer, deine Weisen, die in dir waren, Tyrus, waren deine Steuermänner. Die Ältesten von Gebal und seine Weisen waren in dir als Ausbesserer deiner Lecke. Alle Schiffe des Meeres und ihre Seeleute waren in dir, um deine Waren einzutauschen. Perser und Lud und Put waren in deinem Heere deine Kriegsleute. Schild und Helm hängten sie in dir auf, sie gaben dir Glanz. Die Söhne Arvats und dein Heer waren auf deinen Mauern ringsum und Tapfere waren auf deinen Türmen, ihre Schilde hängten sie ringsum an deinen Mauern auf. Sie machten deine Schönheit vollkommen.
Ja, mal bis hierher. Wir haben schon letztes Mal gesehen, die drei Kapitel 26, 27, 28 kann man so einteilen. In 26 geht es um das Vertrauen von Tyrus auf seine Mauern und seine Festungen. Und das, also das Gefühl der Sicherheit, das bricht alles zusammen. Nun, hier in Kapitel 27 geht es um den Reichtum von Tyrus, den ökonomischen, also den wirtschaftlichen Reichtum. Das Vertrauen auf den Reichtum bricht hier zusammen. Wenn wir zu Kapitel 28 kommen, da geht es um die Weisheit und Intelligenz von Tyrus. Und auch die bricht zusammen. Das sind aber drei Dinge, die sehr kennzeichnend sind auch für unsere Kultur heute. Das Vertrauen auf die Sicherheit, die wir uns aufgebaut haben, besonders seit dem Zweiten Weltkrieg. Das Vertrauen auf Reichtum und Handel. Und dann das Vertrauen auf die Errungenschaften der Intelligenz, Wissenschaft und so weiter. Aber hier wird gezeigt, dass das alles nicht ausreicht. Alles bricht zusammen. Allein das Vertrauen auf Gott gibt ein Fundament, das wirklich bleibt. Wenn wir jetzt so den Text Vers für Vers durchgehen, was wird bei Tyrus angeprangert in den ersten drei Versen?
Vielleicht die Selbstüberhöhung. Ich bin von vollkommener Schönheit.
Also der Hochmut, der Stolz. Ja. Dazu können wir etwas lesen aus dem Neuen Testament. Jakobus 4. Wenn das jemand hat, kann er es lesen. Jakobus 4, Vers 6.
Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.
Ezekiel kündet das Gericht an über Tyrus. Grund Nummer 1, Hochmut. Gott widersteht den Hochmütigen. Und wir kennen auch den Spruch aus dem Buch der Sprüche, Hochmut kommt vor dem Fall. Also das ist genau das, was wir hier haben. Ab Vers 4 haben wir so die Beschreibung eines phönizischen Handelsschiffs, das mit allem Luxus ausgestattet war. Das ist die Beschreibung in den Versen 4 bis 7. Übrigens, erst vor kurzer Zeit hat man im Mittelmeer wieder ein phönizisches Schiff entdeckt und nach oben geholt. Also wir wissen sehr genau, wie diese Schiffe damals ausgesehen haben. Aber hier haben wir eine authentische Beschreibung aus der Zeit. Ezekiel lebte ja oder prophezeite hier um 586 vor Christus herum. Was wir auch noch finden, sind die verschiedenen weiteren Städte, die mit Tyrus in Verbindung standen. In Vers 8 finden wir...
Ich habe davor noch eine Frage. Was sind die Insel der Kidea? In Vers 6 am Schluss.
Jawohl, die Insel der Kidea. Also die Kittim, das ist der hebräische Name für Zypern. Also die Inseln der Kidea, das ist Zypern und die weiteren Inseln da im Mittelmeer. Übrigens, wenn wir gleich bei solchen Worterklärungen sind, in Vers 3 heißt es doch, die du wohnst an den Zugängen des Meeres und Handel treibst mit den Völkern nach vielen Inseln hin. Das hebräische Wort für Insel hier bezeichnet die Inseln speziell im Mittelmeer und auch die Küstengebiete. Das ist wichtig. Also hier geht es effektiv um den Handel im Mittelmeer mit Europa und auch den Mittelmeerinseln.
Nicht den mit dem Afrika, mit Nordafrika?
Das kommt alles auch noch. Ach. Ja, ja. Ja gut, natürlich auch dort. Ja. Natürlich die Küstengebiete rund um... Ja. Wir können dann mal aufschlagen, 1. Mose 10, da finden wir die sogenannte Völkertafel. Die drei Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet und deren Söhne. Hier finden wir im Ganzen 70 Namen, von denen sich die ganze Bevölkerung der Menschheit herleitet. Da haben wir die Japhetiten. Kann das mal jemand lesen? Ab Vers 2. 1. Mose 10, ab Vers 2.
Die Söhne Japhet sind diese: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech und Tiras. Die Söhne Gomas sind diese: Ashkenas, Rifat und Togarma. Die Söhne Javan sind diese: Elisha, Tarsis, Ikitea und die Rodanita. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern.
Ja, also hier haben wir in Vers 4 wieder das gleiche Wort Iyim für Inseln, die Inseln der Länder. Und dieses Wort, das ist auch in der alten Elberfelder richtig in der Fußnote erklärt worden, das hebräische Wort bezeichnet überall im Alten Testament die Inseln und Küstengebiete des Mittelländischen Meeres, von Kleinasien bis Spanien. Und da haben wir also die Söhne Japhets, die haben Europa besiedelt. Zum Beispiel Gomer ist der Vorfahre der Kelten und Germanen. Dann haben wir, ich erkläre nicht alle, Madai, davon stammen die Meder, das sind die Kurden. Javan, das ist Griechenland, der Vorfahre der Griechen. Im Alten Testament auch später, die Griechen werden immer Javan. Javan bezeichnet, Griechenland. Auch heute im modernen Hebräisch, Griechisch heißt Javani, Javanit. Und der Grieche ist der Javani. Tubal, Mesech, das sind Stämme, die haben sich zunächst zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer angesiedelt. Und von denen kommen die Russen her, ein wichtiger Teil der Russen. Und da haben wir eben auch die Söhne Javans in Vers 4. Unter anderem die Kittim. Das war die Frage, die Kittäer, die Kittim. Das sind also die Bewohner von ihm stammen die Bewohner von Zypern ab. Daher kommt der Name. Übrigens, der griechische Stämmename Jonir kommt von Javan. Also W verändert sich ja oft zu einem O, dann gibt es dieses Jon, ja? Javan, Jon, Jonir. Wir haben unzählige von ethnischen Bezeichnungen in diesem Kapitel 27 von Ezekiel und viele können wir erklären von der Völkertafel hier in 1. Mose 10. Aber eben darum habe ich speziell erwähnt die Küstenländer Europas, weil dieser Ausdruck speziell eben Europa bezeichnet in 1. Mose 10. Aber im weiteren Sinn natürlich alles rund ums Mittelmeer hier. Gut, jetzt habe ich gefragt, mit welchen Städten stand Tyrus in Verbindung? Da haben wir in Vers 8 Sidon. Tyrus und Sidon sind ja ganz nahe beieinander. Dann wird ein Arvad erwähnt, das ist nördlicher, eine phönizische Stadt. Dann in Vers 9 Gebal, die Ältesten von Gebal. Hat jemand das anders in seiner Bibel? Jemand den Namen Byblos?
Ja, Byblos.
Ja, Byblos, das ist richtig. Also Gebal ist das gleiche wie Byblos. Byblos ist also ein späterer Name. Die Griechen haben diesen Namen gegeben. Das kommt daher, weil dort wurde viel Papyrus gehandelt. Und so entstand dann eben dieser Name Byblos für Buch. Also Gebal, noch heute im Arabischen nennt man das Jibail, das weiche G, G für G, das ist Gebal, Byblos, auch im heutigen Libanon. Und in Vers 10 wird nochmals Arvat erwähnt. Weitere Städte waren Ugarit in Nordsyrien und Karthago. Und da haben wir eben Afrika, das ist eine afrikanische Kolonie der Phönizier. Jetzt müssen wir vielleicht auch noch klären, wer sind denn die Phönizier? Was ist das für ein Volk? Die haben also verschiedene Stadtstaaten aufgebaut, wobei Tyrus eben das Wichtigste war in diesem Netz. Wer waren die Phönizier? Woher kamen die? Das ist ein kanaanitisches Volk. Die sind also verwandt mit den Kanaanitern, die im Land Israel waren und von Israel vertrieben wurden. Aber die Phönizier, die wurden nicht vertrieben, weil die nördlicher lebten. Die Kanaaniter, die stammen von Ham ab, nach 1. Mose 10. Das ist also ein hamitisches Volk. Erstaunlich, wenn man denkt, dass doch Noah prophezeit hat, dass Ham ein Knecht der Knechte sein soll. Und dabei haben die Tyrer doch eine Hochkultur sondergleichen aufgebaut. Aber ihr könnt das mal kurz nachschauen.
In der guten Nachricht steht im Vers 10 Hut, Lut und Paras.
Ja, das ist... Also Paras, das sind die Perser. Andere haben das mit Persien drin. Und Lut und Put, das waren zwei Völker in Nordafrika. Also westlich von Ägypten, Libyen. Libyen an rüber. Das war Lut und Put. Aber das waren also Leute, die waren in der Armee als Söldner eingesetzt. Ja, warum brauchten die Tyrer da eine große Armee? Warum wird die hier erwähnt?
Ja. Die reiche Stadt war man natürlich auch im Blickpunkt von Leuten, die es gerne erobern wollten und die Schiffe als
ja,
Piraten
natürlich das Problem haben. Der Piraten. Also die Tyrer haben eine Armee aufbauen müssen, um die Schiffe zu schützen. Sonst nützt sie alles nicht. Das ist ja auch das Problem heute beim Rohstoffhandel. Man kann mit Rohstoffhandel kann man unwahrscheinlich viel Geld machen. Das ist ja bekannt. Aber das große Problem noch heute ist die Piraterie. Also darum, die waren organisiert bis ins Letzte. Die hatten auch fremde Söldner aus anderen Ländern als Schutzarmee für die Wirtschaft. Gut, also wie gesagt, die Phönizier waren Hamiten. Da wollen wir mal aufschlagen, die Prophetie von Noah über seine drei Söhne. Erste Mose 9, Vers 25. Nachdem Ham seinen Vater so verächtlich behandelt hat, auf schändliche Weise verächtlich behandelt hat, da lesen wir, was nachher geschah, als Noah aufwachte. Vers 25.
Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern.
Weiter.
Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht.
Jawohl. Also, hier haben wir die grobe Prophetie über die drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Sem sollte die Linie sein, durch die sich Gott offenbart. Darum nennt er Gott den Gott Sems. Aus dieser Linie kommt Israel und über diese Linie hat sich Gott offenbart und auch sein Wort der Welt gegeben. Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Von Japhet lesen wir, Vers 27, weit mache es Gott dem Japhet. Das ist ein Wortspiel. Japhet heißt Ausdehnung. Weite. Also weit mache es dem Jafet. Das ist diese Linie, die sich auch auf der ganzen Welt am meisten ausgebreitet hat. Die Europäer. Die sind in alle Kontinente gegangen, haben die ganze Welt besiedelt. Das hat bereits Noah gesehen. Nun, die Linie von Ham wird verflucht, und zwar durch seinen Sohn Kanaan. Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Nun sehen wir aber, dass die Phönizier, die waren ja gar nicht so Sklaven, sondern die haben den Welthandel beherrscht, sind dann allerdings zusammengebrochen. Aber man kann noch mehr erwähnen, zum Beispiel die Ägypter. Die haben eine der frühesten Hochkulturen aufgebaut. Und das waren auch Hamiten. Die Ägypter stammen auch von Ham ab, Mizraim. Und die allererste Kultur, Babel, also die, man kann sagen, die sumerische Kultur, geht zurück auf Nimrod, auch ein Sohn von Ham. Der hat das ganze Projekt auch angezettelt. Sein Name Nimrod heißt Lasst uns empören. Es ist also interessant, die Hamiten haben die ersten hohen Kulturen aufgebaut. Aber sie haben das nicht durchgehalten, sondern letztlich haben die Söhne Sems und Japhets davon profitiert. Denn alles, was sie eigentlich aufgebaut haben, das haben später die anderen übernommen. Und insofern ist die Linie Hams und insbesondere auch Kanaan eben ein Knecht geworden für die anderen. Dieses Problem Japhet und Ham, Kanaan, blieb ein Problem bis in die römische Zeit. Ihr wisst vielleicht noch von der Schule her, haben wir doch immer wieder erzählt, wie Cicero bei jeder Senatssitzung am Schluss gesagt hat, de cetero censo, Carthago delendum esse. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zu zerstören sei. Weil Rom hatte keine Chance gegen die phönizische Kolonie Karthago. Und dann kam schließlich der Tag, wo Karthago auch endgültig fiel und die römischen Japhetiten haben alles übernommen. Und so ist eben Kanaan tatsächlich zum Knecht der anderen geworden. Also das nur so, um den Rahmen noch ein bisschen zu erweitern, was überhaupt weltgeschichtlich die Leistung der Phönizier zu sagen hat.
Und das Interessante ist, dass der Reichtum der Leute aus Karthago aus der Beherrschung des Wassers für die Bewässerung ihrer Ländereien herrührte und sie also ein unglaubliches Weizenexportzentrum waren. Mhm. Und die Römer mussten Weizen einkaufen. Und immer einkaufen ist immer eine negativere Geschichte als zu verkaufen. Und Hannibal kam nebenbei gesagt aus Karthago.
Ja, Hannibal. Hannibal vor den Toren. Das war wie damals, wie man heute sagen würde, Saddam Hussein. Ja? Aber die Kultur ist gefallen. Endgültig gefallen. Nun, was noch weiter zu sagen ist, die Phönizier haben nämlich nicht nur einen unglaublichen Handel aufgebaut, sondern sie waren auch in der Industrie, in der Verarbeitung dieser Handelsgüter führend. Darauf kommen wir gleich im Folgenden. Aber was wir sehen, Hochmut, Gott widersteht dem Hochmütigen, und dann das Vertrauen auf den Reichtum. In Verse 10 und 11, da haben wir diese Armee gefunden, die den Handel schützte. Und so hat Tyrus sein Vertrauen auf die Sicherheit des Reichtums, die vermeintliche Sicherheit des Reichtums gesetzt. Lesen wir dazu aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus 6. Vers 17 bis 19. Wer liest gerne?
Zum Schluss noch eins. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden oder ihre Hoffnung auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum setzen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns reich beschenkt mit allem, was wir brauchen. Sage ihnen, dass sie Gutes tun sollen und gern von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre und ewige Leben zu gewinnen.
Also hier werden die Gläubigen, die Christen angesprochen, die reich waren. Es wird also hier nicht aufgerufen dazu, dass der Reichtum zu meiden sei und falsch sei. Aber es wird deutlich gesagt, Reiche sollen ihre Hoffnung nicht auf die Unsicherheit des Reichtums setzen. Und wir wissen, wie das ist mit den Aktien, oder? In den letzten vergangenen Wochen ist wieder deutlich geworden, das ist alles ein Luftballon, da braucht man nur mal mit der Nadel ranzukommen, dann platzt alles. Es ist so unsicher. Also nicht auf diese Unsicherheit die Hoffnung setzen, aber Tyrus hat das getan. Und sie haben das noch ein bisschen frisiert mit einer gut ausgeführten Armee. Auf der anderen Seite, die Reichen sollen auch mitteilsam sein und so weiter. Eben auch im Blick auf andere, die Augen offen haben. Aber im gleichen Kapitel sagt Paulus noch ein ernstes Wort für die, die nicht reich sind. Und zwar Kapitel 6, Vers 9. Wer liest das? 9 bis 11.
Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben, von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut.
Ja, also wir sehen, das sind zwei verschiedene Gruppen, ja? Vers 17, das sind die Reichen, und Vers 9, das sind die, die reich werden wollen. Das sind nicht die gleichen. Und die sind ganz besonders gefährdet, die reich werden wollen. Wenn Gott aus irgendwelchen souveränen Gründen jemanden reich gemacht hat, dann ist das etwas anderes. Aber wenn ich mir das Ziel setze, ich möchte möglichst schnell und viel Profit machen, dann ist man ganz eindeutig neben dem Evangelium.
Als Offenbarung 3, Vers 17 noch eine Stelle.
Ja.
Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weiß nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und bloß und blind bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest, und weiße Kleider, auf das du begleitet werdest, und die Schande deiner Blöße nicht offenbaren werde. Augen salbe, deine Augen zu salben, auf das du sehen mögest. Ich denke, was hier gefehlt hat in Tyrus, war genau dieser Reichtum, den man nur in Gott findet.
Jawohl, der Herr Jesus bietet den geistlichen Reichtum an. Gold von ihm, das sind geistliche Schätze, die damit gemeint sind. Ja, danke. Noch etwas bis hierher? Dann lesen wir weiter, ab Vers 12. Habe ich die Stadt schon erwähnt, in Vers 12, Tarsis. Die gehört auch noch dazu. Das war Tarsis war eine phönizische Handelsstadt in Spanien. Ja, also die gehört auch noch zu dieser Serie, die ich da erwähnt habe. Zidon, Arvad, Gebal und eben auch Tarsis. Ja, wer liest ab Vers 12?
Auf Tarsis hat für dich Handel getrieben mit einer Fülle von Gütern aller Art, von Silber, Eisen, Zinn und Blei auf deine Märkte gebracht. Javan, Tubal und Meshech haben mit dir gehandelt und Sklaven und Geräte aus Kupfer als Ware gebracht. Die Leute von Togarma haben dir Rosse und Reitpferde und Maulesel auf deine Märkte gebracht. Die Leute von Rhodos sind deine Händler gewesen und viele Inseln haben Handel mit dir getrieben. Sie haben mit Elfenbein und Ebenholz gezahlt. Die Edomiter haben von den vielen gekauft, was du gefertigt hattest, und haben Malachit, Purpur, bunte Stoffe, feine Leinwand, Korallen und Rubine auf deine Märkte gebracht. Juda und das Land Israel haben mit dir gehandelt und haben Weizen aus Minit, Feigen, Honig, Öl und Harz als Ware gebracht. Damaskus hat von dem vielen gekauft, das du gefertigt hattest, von der Fülle der Güter aller Art, gegen Wein von Hilbon und gegen Wolle von Zahar. Vedan und Javan haben von Usal auf deine Märkte geformtes Eisen, Zink und Kalmus gebracht, die kamen als Ware. Dedan hat mit dir gehandelt mit Decken zum Reiten. Arabien und alle Fürsten von Kedar haben mit dir Handel getrieben mit Schafen, Widdern und Böcken. Die Kaufleute aus Saba und Ragma haben mit dir gehandelt, den besten Balsam und Edelsteine aller Art und Gold haben sie auf deine Märkte gebracht. Haran und Kane und Eden samt den Kaufleuten aus Assur und ganz Medien haben mit dir gehandelt. Sie waren deine Händler mit Prachtgewändern, mit Mänteln von Purpur und bunten Stoffen und Teppichen von Purpur, mit geflochtenen und gedrehten Tauen im Handel mit dir. Tarsisschiffe waren die Käufer deiner Ware. So bist du sehr reich und herrlich geworden mitten im Meer.
Ja, aber bis hierher. Also wir sehen, wie detailliert das ganze, der ganze Welthandel hier beschrieben wird. Zunächst, also Vers 12, beginnt es mit Spanien, war bekannt für den Handel von Metall, darum wird auch hier erwähnt, Silber, Eisen, Zinn und Blei. Vers 13 haben wir Javan, das wissen wir jetzt, Griechenland, Tubal und Meshech, das sind also Länder, Völker zwischen dem Kaspischen und dem Schwarzen Meer. Die Vorfahren von Russland. Später werden wir ja Meshech und Tubal wiederfinden. In Hesekiel 38 und 39. Als ein Feind Israels in der Endzeit, der vom äußersten Norden her mit vielen Alliierten angreifen wird. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass das eben die Vorfahren sind von Russland. Und von Israel aus gesehen im äußersten Norden. Man kommt zum Nordpol, dort wohnt niemand, wenn man so direkt in der direkten Linie nach Norden geht. Im äußersten Norden. Aber da, wo es noch Menschen gibt, da ist man mitten in Russland. Also das nur so nebenbei, weil wir auf Tubal und Meshech später ausführlich noch zu sprechen kommen.
Tarsis wird auch in 1. Mose 10 erwähnt.
Ja, genau.
Der Söhne von Javan.
Jawohl. Eben, das ist wieder... Das sind die europäischen Völker, die Japhetiten. Also speziell europäische, nicht nur. Dann wird Togarma erwähnt in Vers 14, das ist wahrscheinlich Armenien. Arma, Tok, Arma. Und dann kommen wir in den Mittleren Osten. Aram, Vers 16, das ist Syrien. Und in Vers 17 wird die Handelsbeziehung mit Israel beschrieben. Das ist also ganz wichtig. In all diesem Welthandel drin ist auch Israel mit verwickelt. Juda und das Land Israel waren deine Kaufleute. Honig, Öl sind natürlich ganz besondere Erzeugnisse aus dem verheißenen Land, das von Milch und Honig floss. Dann wird Damaskus erwähnt, Vers 18. Und dann geht man immer weiter runter bis in die arabische Halbinsel hinab. Wenn da über Vedan, Usal gesprochen wird. Dedan, Arabien und alle Fürsten Kedars, Vers 21. Und Sheba, das liegt im heutigen Jemen. Da werden Völker erwähnt bis in den Süden der arabischen Halbinsel, also Jemen und Oman. Und wir haben auch Medien erwähnt gehabt, also bis in das heutige Persien hinein. Das alles gehörte zum Welthandel. Übrigens ist es bekannt, dass die Phönizier auch schon Afrika umsegelt hatten mit ihren Schiffen. Ganz Afrika umfahren. Also man kann sich nicht genug vorstellen, wie weit die damals waren. Und die Phönizier waren eben auch führend in der Verarbeitung all dieses Materials, wie gerade Elfenbein und so weiter. Also technologisch waren sie absolut auf der Höhe.
Umfahren haben ausgehend von der Straße von Gibraltar rundherum oder haben sie jenseits des im Roten Meer einen Ausgangspunkt genommen? Denn es gab ja damals noch keinen Suezkanal.
Nein, ja, ich nehme an, über die Straße von Gibraltar, denn das war ja sowieso eine Kolonie in Spanien. Ja. Dass sie wohl den Umweg so gemacht haben, ja. Genau. Ist bis dahin eine Frage oder Ergänzung? Ja?
Tyrus, eine Tochter Jerusalems. Ich denke deswegen an den Klagelieder, da steht in Kapitel 2, Vers 15, alle, die des Weges ziehen, schlagen über dich die Hände zusammen. Sie zischen und schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalems. Ist das die Stadt, von der man sagte, der Schönheit Vollendung? Eine Freude der ganzen Erde. Bezieht sich diese Stelle hier auf Tyrus?
Nein, auf Jerusalem. Aber Tyrus hat ja diesen Anspruch auch für sich gemacht. Oder? Du kommst darauf wegen Vers 3, nehme ich an, oder?
Ja, genau.
Weil sie genau diesen Ausdruck nimmt, ich bin die Schönheit Vollendung. Nein, das in den Klageliedern bezieht es sich auf Jerusalem. Aber das, was Gott eigentlich seiner auserwählten Stadt gewissermaßen zugesagt hat, das hat Tyrus für sich in Anspruch genommen. Übrigens, in der Zeit von Salomo, wer waren die großen Handwerker bei seinem Tempel?
Das waren Leute von Tyrus.
Ja. Also, die waren schon damals, in der Zeit von Salomo, waren die führend in der Verarbeitung von Metall und auch im Bauen. Darum hat er also Bauleute und Technologen aller Art, hat Salomo vom Libanon kommen lassen. Und der König Hiram, damals König von Tyrus, war sein Freund. Und das haben wir letztes Mal nicht noch angeschaut. In Kapitel 26 lacht ja Tyrus zunächst, dass Jerusalem gefallen ist. 586. Haha, jetzt kommt der Reichtum mir zu. Weil jetzt Jerusalem diese Handelsstraße vom Süden von Arabien her nicht mehr kontrollieren kann. Also, da finden wir eine grausame Feindschaft gegen das Volk Gottes, während Jahrhunderte zuvor eine enge Freundschaft bestanden hat. Und jetzt sagt Gott hier in Hesekiel das Gericht an über die Phönizier. Also eine Freundschaft, die man zerbricht, das wird von Gott sehr schwer bewertet. Eine Freundschaft, die man in Feindschaft umwandelt. Das haben die Tyrer gemacht mit Israel. Und wie sie Feinde sind, wird ihnen auch das Gericht angekündigt. Gut, wir lesen weiter. 27 ab Vers 26 bis zum Schluss. Wer ist dran?
Deine Ruderer haben dich auf die hohe See geführt, aber ein Ostwind wird dich mitten auf dem Meer zerschmettern, sodass dein Reichtum, dein Handelsgut, deine Ware, deine Schiffsleute, deine Steuerleute, deine Zimmerleute, deine Händler und alle deine Kriegsleute und alles Volk in dir mitten auf dem Meer umkommen werden am Tag deines Falls.
Also jetzt haben wir da die Beschreibung vom Schiffbruch.
Da werden die Gestade erbeben von dem Geschrei deiner Steuerleute. Und alle, die das Ruder führen, die Schiffsleute, alle Seefahrer, werden von ihren Schiffen herabsteigen. Sie werden an Land gehen und laut über dich schreien und bitterlich klagen, werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in der Asche wälzen. Sie werden sich kahl scheren, deinetwegen, und Säcke anlegen und von Herzen bitterlich um dich weinen und trauern. Es werden auch ihre Kinder ein Klagelied über dich anstimmen und um dich klagen. Ach, wer ist je auf dem Meer so still geworden wie Tyrus? Als du deinen Handel auf dem Meer trägst, da machtest du viele Länder satt. Mit der Menge deiner Güter und Waren machtest du reich die Könige auf Erden. Nun aber bist du zerschmettert, hinweg vom Meer in die tiefen Wasser gestürzt, dass dein Handelsgut und all dein Volk in dir umgekommen ist. Alle, die auf den Inseln wohnen, erschrecken über dich, und ihre Könige entsetzen sich und sehen jämmerlich rein. Die Kaufleute unter den Völkern zischen über dich, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst.
Jedes dieser drei Kapitel über Tyrus endet damit, dass Tyrus dahin ist. Und du bist dahin auf ewig. Das haben wir schon gehabt in Kapitel 26, 21. Zum Schrecken werde ich dich machen und du wirst nicht mehr sein und du wirst gesucht und in Ewigkeit nicht wieder gefunden werden, spricht der Herr. Und am Ende von Kapitel 28, das heißt über Tyrus, ist es Vers 19. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig. Jedes Kapitel endet so. Übrigens, ein Ostwind zerschellt also das phönizische Schiff auf dem Meer. Nebukadnezar ist von Osten gekommen. Ja, gezwungenermaßen, er hatte ja keine Seeflotte. Er kam ja also nicht von Westen, denn Tyrus war ja Meer. Von Osten. Und auch später, Alexander der Große hat ja auch keine Flotte und hat vom Osten her Tyrus verwüstet.
Ich habe noch mal eine Frage. Ist Vers 30 der Ursprung von dem geflügelten Wort in Sack und Asche gehen?
Ja, dieser Ausdruck kommt natürlich dauernd vor in der Bibel. Nicht nur hier, sondern durch die ganze Bibel hindurch ist das bei den orientalischen Völkern ein Ausdruck der Trauer gewesen, dass man in Asche sitzt und anstatt der normalen Kleider eben einen Ziegenhaarsack trägt. Hat, Ziegenhaar, das ist dann zumeist schwarz, also schwarze Kleider. Wie bei uns ist auch schwarz die Farbe der Trauer. Also alle Völker, die in Handelsbeziehung standen mit Tyrus, für sie war das ein Schrecken, als dann Tyrus so untergegangen war.
Wie steht dieses Kapitel in Verbindung mit Offenbarung 18, wo wir von Babylon lesen, der großen Hure?
Ja, das sind viele Parallelen, denn dieses Machtsystem in der Endzeit weist eben auch ganz viele übereinstimmende Merkmale auf mit Tyrus. Und auch das zeigt uns wieder, wie wichtig es ist, das nicht einfach geschichtlich zu sehen, sondern dass wir das wirklich übertragen auf unsere Kultur jetzt und wie Gott über unsere Kultur denkt. Wenn wir wissen, wie Gott über Tyrus denkt, wissen wir, wie er über uns denkt. Also Gott zerbricht diese Scheinsicherheit auf Wirtschaft und Profit. Ihm ist eine solche Kultur ein Gräuel. Und wir haben jetzt die schwierige Aufgabe als Christen innerhalb so einer solchen Kultur, wo das Wichtigste ist immer die Wirtschaft, oder? Um welche Themen es auch immer geht in den Tageszeitungen, letztlich ist es ja immer wichtig, was das für die Wirtschaft bedeutet. Selbst wenn es geht um Themen wie, wie Religion oder Rassismus und so weiter. Letztlich ist alles immer interessant in Verbindung mit der Wirtschaft. Das ist wirklich so. Das ist dieser Götze Mammon, der unsere Kultur kennzeichnet, für Gott ein Gräuel. Und darum musste das phönizische Schiff untergehen. Im Neuen Testament finden wir das Bild vom Schiffbruch auch wieder. In 1. Timotheus spricht Paulus über Menschen, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. 1. Timotheus 1, Verse 18 bis 20.
Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, nicht zu lästern.
Jawohl. Also, Timotheus wird hier ernstlich ermahnt, den guten Kampf zu kämpfen. Und das bedeutet, den Glauben bewahren und ein gutes Gewissen. Und wenn man diese Elemente nicht bewahrt, dann kann man im Glauben Schiffbruch erleiden. Also ein gutes Gewissen bewahren heißt, wenn Dinge in meinem Leben aufkommen, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, muss ich diese Dinge vor Gott ordnen. Wenn ich das stehen lasse, dann ist das die beste Voraussetzung für Schiffbruch. Und insofern ist also Tyrus ein eindrückliches Beispiel eben von einem falschen Weg, vom Vertrauen auf Profit und immer noch mehr Luxus als Lebensinhalt. Das hat zu Schiffbruch geführt. Aber das führt auch beim Gläubigen zu Schiffbruch, wenn er den Glauben nicht bewahrt und ein gutes Gewissen.
Funktioniert denn das, was da nachher kommt? Ich habe sie aus der Gemeinde ausgeschlossen, ist klar, und dem Satan übergeben, damit sie zur Besinnung kommen und Gott nicht länger verhöhnen.
Was ist die Frage genau?
Ja, was das...
Was das bedeutet?
Ja.
Übrigens, das steht nicht im Text. Steht bei Ihnen aus der Gemeinde ausgeschlossen?
Ja.
Da hat jetzt ist der Übersetzer zum Neuautor geworden. Ja, und zwar, ich will erklären, warum. Das ist die moderne Übersetzungstechnik geht von der Idee aus. Ich lese den Text auf Griechisch und überlege mir, was diese Dinge da bedeuten. Und dann sage ich das Gleiche nochmals mit Wörtern und Ausdrücken, wie man das heute sagt. Jetzt hat der Übersetzer im Grundtext nur gefunden, ich habe sie dem Satan überliefert. Jetzt hat er sich gesagt, dem Satan überliefern, das entspricht Gemeindezucht, Ausschluss aus der Gemeinde. Also übersetze ich, die ich aus der Gemeinde ausgeschlossen habe und so weiter. Dieser Ausdruck, dem Satan überliefern, das kommt noch einmal vor in 1. Korinther 5. Und auch dort sagt wieder Paulus von sich, dass er das beschließt zu tun. Das wird also nur von einem Apostel gesagt, dass er das kann. Nie von einer Gemeinde. Hingegen sagt er in 1. Korinther 5 der Gemeinde von einer Person in der Gemeinde, die die Frau seines Vaters hatte, also in der Unzucht lebte, da müsst ihr als Gemeinde diesen Mann ausschließen. Und er selber als Apostel sagt, ich habe beschlossen, diesen Mann dem Satan zu überliefern. Also sind das zwei verschiedene Dinge, Gemeindezucht und dieses Überliefern. Die Gemeindezucht hat unter anderem das Ziel, dass der Betreffende zu Einsicht, Umkehr und Wiederherstellung gelangt. Aber was der Apostel tun konnte, das ging über das hinaus. Er sagt dem Satan überliefert, damit sie durch Zucht unterwiesen würden. Das muss also ähnlich ausgesehen haben wie bei Hiob, der ja von Satan angetastet wurde, körperlich, mit Krankheit. Im Fall von Hiob war es nicht, weil Sünde da war, sondern es war eine Prüfung, aber hier gewissermaßen als Zucht von Gott, aber eben in apostolischer Autorität, und das können wir auf uns heute nicht übertragen.
Ich habe dazu eine Frage. Das bedeutet eigentlich nicht, wenn jemand dem Satan hier überliefert wird, wie Hymenäus und Alexander, dass er dadurch das ewige Leben verloren hätte. Das sagt diese Stelle ja nicht aus.
Nein, das geht um eine zeitliche Zucht. Ja, ganz genau.
Das heißt, wenn heute ein Gläubiger, ein Wiedergeborener, Schiffbruch erleidet in Bezug auf den Glauben, bedeutet es nicht notwendigerweise, dass er verloren wäre für die Ewigkeit.
Nein, aber wenn er ein echter Gläubiger ist, dann kommt er zur Umkehr.
Genau.
Das ist ganz wichtig, denn Gott gibt dem, der sich bekehrt und von neuem geboren wird, gibt er die Gabe des Beharrens. Die Gabe, also den Glauben bis zum Ende bewahren zu können. Das ist eine Gabe von Gott, das können wir nicht produzieren. Aber wer sich gar nicht richtig bekehrt hat, der Jesus sagt im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, wo der Same auf das Steinige fällt, das sind Menschen, die nehmen das Wort auf mit Freuden und sie glauben für eine Zeit. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, fallen sie ab. Aber das waren keine Wiedergeborenen. Und trotzdem Gläubige. Es gibt Gläubige, die sind nicht wiedergeboren. Die glauben auch nur für eine Zeit. Denn das Wort hat nicht wirklich in ihrem Inneren Wurzel fassen können. So wie auf dem Steinigen, da kann ja keine Wurzel nach unten angesetzt werden. Und die fallen ab, das waren aber keine von neuem geborene Menschen. Und die hatten auch nicht die Gabe des Beharrens. Und so lesen wir in 1. Petrus 1, dass Gott eben uns bewahrt durch Glauben bis ans Ziel. Das ist die Gabe, die Wiedergeborenen bekommen. Gut, jetzt ist Zeit für Pause. 20 Minuten machen wir Pause. Wir kommen jetzt zu Hesekiel 28. Lesen wir bis Vers 19. Wer liest? Peter, willst du mal?
Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Menschensohn, spricht zu dem Fürsten von Tyrus. So spricht der Herr, der Ewige. Weil dein Herz sich erhebt und du sprichst, ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Gottessitze im Herzen der Meere, da du doch ein Mensch bist und nicht Gott, und hegst einen Sinn wie eines Gottes Sinn. Siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und hast Gold und Silber in deine Schatzkammern geschafft. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinem Reichtum gemehrt. Und dein Herz hat sich wegen deines Reichtums erhoben. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, weil du einen Sinn hegst, wie eines Gottes Sinn, darum, siehe, werde ich Fremde, die gewalttätigsten der Nationen, über dich bringen. Und sie werden ihre Schwerter ziehen und wieder die Schönheit deiner Weisheit und deinem Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstürzen, und du wirst des Todes eines Erschlagenen sterben im Herzen der Meere. Wirst du wohl angesichts deines Mörders sagen, ich bin ein Gott, da du doch ein Mensch bist und nicht Gott, in der Hand derer, die dich erschlagen? Des Todes der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden, denn ich habe geredet, spricht der Herr, der Ewige. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht der Herr, der Ewige. Wenn du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schimmernder, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, der du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schimmernder Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Last an dir sehen, ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Missetaten in der Unrechtlichkeit deines Handelns hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deinem Inneren ein Feuer ausgehen lassen, welches dich verzehrt hat. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde vor den Augen aller derer, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bist dahin auf ewig.
Jetzt in diesem Kapitel geht es um den Stolz von Tyrus in Bezug auf die Weisheit und das Wissen. Wichtig ist, im Altertum hat man das Wissen, das intellektuelle Wissen und das praktische Wissen nicht getrennt, wie das bei uns der Fall ist. Das wurde ganz natürlicherweise als eine Einheit gesehen. Unser Denken heute, das ist sehr stark geprägt von den griechischen Philosophen her. Das ist eigentlich eine heidnische Idee, aber das würde zu weit führen, wie das gekommen ist, diese Spaltung. Aber in der Bibel selber ist das immer als eine Einheit gesehen. Also Weisheit ist nicht nur Weisheit rein gedanklich, sondern kann auch ganz praktisch sein. Wir haben ja zum Beispiel gelesen in Kapitel 27 von den Weisen, Vers 9 oder Vers 8 schon: Die Bewohner von Sidon und Arvad waren deine Ruderer. Deine Weisen, die in dir waren, Tyrus, waren deine Steuermänner. Die Ältesten von Gebal und seine Weisen waren in dir als Ausbesserer deiner Lecke. Weisheit in praktischer Hinsicht, um praktisch zu arbeiten, das wird auch als Weisheit bezeichnet. Oder denken wir an den Künstler zur Zeit von Mose, Bezalel. Das war ja der Mann, der den goldenen Leuchter unter anderem hergestellt hat. Gott sagt, ich habe ihn ausgerüstet mit dem Geist der Weisheit, um dieses Werk zu tun. Gut, es war ja auch etwas ganz Spezielles. Die Arme des goldenen Leuchters waren ja hohl, nach dem hebräischen Text. Es waren Rohre. Und er musste das aus einem Klumpen Gold in Schmiedearbeit herstellen. Ja, das kann tatsächlich niemand so heute. Aber Gott hat ihm Weisheit gegeben. Nun aber eben Weisheit in ganz praktischer, handwerklicher Hinsicht. Also die Weisheit von Tyrus, die umfasst alle Bereiche, sei das nun rein intellektuell, philosophisch und dann eben auch ganz praktisch in ihrem Wissen, wie macht man Geld? Ja, das ist auch eine Weisheit. Wie macht man Geld? Oder eben auch ihr ganzes Industriewissen, das sie hatten. Das wird auch als Weisheit angesehen. Und jetzt hier in Kapitel 28, der stolzeste Tyrer, das war der Fürst von Tyrus. Oder wie er genannt wird in Vers 12, der König von Tyrus. In ihm ist gewissermaßen dieser Stolz dieser Stadt zusammengefasst. Und er betrachtete sich als ein Gott. Als ein Gott. Nach Vers 2.
Da habe ich eine Frage.
Ja?
In meinem Text steht, ich bin Gott. Und er hat gelesen, ich bin ein Gott. Das ist doch ein Unterschied. Wie ist das im Hebräischen?
Ja, es ist so. Die Verwendung des bestimmten Artikels im Althebräischen ist anders als im Deutschen. Also es kann zum Beispiel, der Artikel kann fehlen im Hebräischen und trotzdem muss man es mit einem bestimmten Artikel übersetzen.
Unbestimmt.
Nein?
Da gibt es Zweifelfälle.
Ja. Ja, ganz genau. Aber was uns da weiterhilft, ist jedenfalls dies: Das Wort für Gott ist El. und nicht das übliche Wort für Elohim. Auch der Gott der Bibel wird manchmal El genannt. Aber bei den Phöniziern, bei den Kanaanitern, war El die Bezeichnung für den obersten Gott. Das gibt uns natürlich einen Schlüssel. Er betrachtet sich nicht als irgendeine Gottheit, sondern eigentlich als der höchste Gott. Und darum ist im Prinzip die Übersetzung ich bin Gott gar nicht so schlecht. Ja, obwohl der Artikel nicht steht, steht einfach ich bin El. Aber El ist bei den Kanaanitern der höchste Gott. Übrigens sehen wir gerade noch ein Problem. Melchisedek, König von Salem, das war ja auch ein Kanaaniter. Die Kanaaniter waren ja organisiert als Stadtstaaten und zur Zeit von Abraham war Jerusalem ein solcher Stadtstaat in Kanaan. Dieser König von Kanaan war Priester Gottes des Höchsten. Also Priester von Elion. Ja, das war natürlich ein Problem. Abraham kommt nach Kanaan, trifft diesen Priester. Ja, ist das der gleiche Gott, wie der Gott, der mir in Ur in Chaldea erschienen ist? Aber das war für Abraham klar. Melchisedek hat den gleichen Gott angebetet. Aber das war ein Problem mit Wörtern. Im Prinzip war es das gleiche Wort, aber auch bei den götzendienerischen Kanaanitern wurde El auch verwendet. Nun, was muss man tun, um das herauszufinden? Erstmal hat Abraham sicher gesehen, dieser Gott wurde nicht dargestellt durch ein Bild. Und dann geht es darum, was glauben die Leute, wie dieser El ist? Und offensichtlich war bei Melchisedek eben die Auffassung, wer El ist, übereinstimmend mit dem, was Abraham über Gott wusste. Aber ein ähnliches Problem ist ja mit dem Islam heute. Das Wort Allah wird auch in der Bibel, in der arabischen Bibel verwendet für Gott. In der arabischen Bibel heißt es, im Anfang schuf Allah die Himmel und die Erde. Und trotzdem ist es ganz wichtig für einen Araber zu lernen, dass der Allah der Bibel nicht der gleiche Gott ist wie der Allah des Koran. Denn der Koran lehrt, Allah ist der einzige Gott und er hat keinen Sohn. Da merken wir, das ist nicht der gleiche Gott. Aber zum Beispiel bei der Bibelübersetzungsarbeit bei eingeborenen Stämmen, da forscht man ja immer nach, was weiß dieser Stamm, der betreffende Stamm, über den höchsten Gott. Und man hat in Afrika zum Beispiel, bei praktisch allen Stämmen hat man das Wissen um den höchsten Schöpfer Gott gefunden. Und da muss man sie fragen, ja, was wisst ihr über ihn? Und sie erzählen. Und wenn man sieht, dieser Gott wird meistens übrigens nicht verehrt, spielt also in diesen Kulten, magischen Kulten der Stammesreligionen meistens keine Rolle. Ist also von daher auch nicht irgendwie überschattet, überfremdet. Und wenn Sie sehen, das entspricht dem Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, als Schöpfergott, dann wird meistens in der Bibelübersetzung der Name verwendet, wie die Stämme ihn traditionell den Schöpfergott genannt haben. Aber es ist kein Problem. Es ist auf der gleichen Linie wie Paulus in Athen. Hat diesen Altar gefunden für den unbekannten Gott und dann sagt er, das ist es, was ich euch verkündige. Der Herr des Himmels und der Erde. Und er beschreibt, welcher Gott das ist und kommt dann auf Jesus Christus, den Auferstandenen, zu sprechen. Aber nun hier, bei diesen götzendienerischen Phöniziern, da konnte man keine Verbindung machen. Denn El als oberster Gott wurde wirklich als ein Abgott verehrt und es wurden auch Bilder von ihm gemacht. Und spielt in diesen ganzen abscheulichen, unzüchtigen Kulten, spielten all diese Götter eine Rolle. Ja, also der langen Rede kurzer Sinn. Ich bin Gott, kann man so zurecht übersetzen. Er sieht sich als obersten phönizischen Gott. Was überrascht uns in diesen ersten Versen, wenn man das so liest?
weiser als Daniel.
Ja. In welchem Jahr sind wir hier?
586.
Wann kam Daniel nach Babylon? Das sind so Überlegungen, die man machen muss.
Bei der ersten
Wegführung, die war?
586.
Das war die Zerstörung Jerusalems. Und die dritte Wegführung. Die erste, man kann es ruhig auswendig lernen, so Eckdaten, das ist nützlich. 605. Damals war ja Daniel wahrscheinlich ein Teenager.
Was ein
Teenager, ein Teenie. Ja? Also Teenie ist zwischen 13 und 19. Von 13 bis 19. Und zwar lebte nämlich Daniel noch 70 Jahre. Doch. Bis ins Jahr 538, da hört sein Buch auf. Also fast 70 Jahre. Dazu, das war der alte Daniel. Der Daniel in der Löwengrube war also ein Daniel von X plus 67 Jahren. Ja?
13.
Wie?
Wenn man ein ganz junger Teenager war, dann muss man also 13 dazu zählen.
Ja, genau. Aber eben, ich sage X plus 68, ja?
Ja, 63 ist plus 5.
Ja, 68 plus, sagen wir plus 13. Also, sagen wir jetzt hier, zu der Zeit war Daniel natürlich noch nicht so alt. Er hatte auch sein Buch noch nicht fertig geschrieben. Das wurde erst 538 fertig geschrieben. Aber dieser Daniel war dermaßen bekannt, dass Ezekiel bereits den Fürsten von Tyrus mit Daniel vergleichen kann. Seiner sprichwörtlich bekannten Weisheit. Aber was uns auch überrascht ist, Daniel war wirklich der Superintellektuelle in Babylon. Denn keine der Weisen Babels kam an ihn heran. Schon bei der Prüfung nicht, damals nach 6 Semester Studium. Also in der Bibel steht 3 Jahre, das ist das Gleiche. Niemand kam an ihn heran und dann auch später haben wir gesehen, Daniel hat immer alle übertroffen. Aber dieser Fürst von Tyros an der Spitze des Welthandels war weiser.
Sagte jetzt rein? Das der Fürst nur von sich oder war das allgemein so gesagt?
Ja, der Prophet sagt, beziehungsweise die Stimme Gottes, siehe, du bist weiser als Daniel. Ja, eine Feststellung, ja. Aber sehen wir jetzt den großen Unterschied. Daniel hat seine von Gott geschenkte Intelligenz ganz in den Dienst Gottes gestellt. Und dadurch ist er ein Segen geworden bis für uns heute. Aber der Fürst von Tyrus hat seine ganze Intelligenz in den Welthandel und in die Industrie gesetzt. Er selber ist im Hochmut vollkommen ertrunken, in dem Sinn ein wertloses Gefäß geworden, das gerichtsreif geworden war. Aber da sehen wir den großen Unterschied. Aufgrund seiner Intelligenz ist er hochmütig geworden, Vers 5. Durch die Größe deiner Weisheit hast du mit deinem Handel deinen Reichtum gemehrt und dein Herz hat sich wegen deines Reichtums erhoben. Also die Intelligenz in Wirtschaftsfragen, die wird von Gott nüchtern als Realität festgestellt. Aber die Frage ist, was nützt's? Was bringt's? Was ist der Wert vor Gott? Aber nicht die Intelligenz an sich wird negativ gesehen. Das ist auch wichtig, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo wir eine starke Strömung haben, die eigentlich intelligenzfeindlich ist. Oder dem Intellekt feindlich gesonnen ist. Und zwar ganz einfach, weil wir gesehen haben, was unsere große Technologie, wie viel Fluch die gebracht hat. Und dann sagt man, ja, in dem Fall ist das überhaupt schlecht. Aber der Fluch ist ja nur gekommen, weil das wissenschaftliche Denken in Europa nicht mehr unter die Autorität Gottes gestellt war. Es ist ganz interessant, die modernen Wissenschaften sind ganz wesentlich, die haben ganz wesentlichen Aufschwung bekommen durch die Reformation. Und zwar, weil man in der Reformation ein Interesse hatte, den Gott der Heiligen Schrift auch zu sehen in der Natur, die er erschaffen hat. Das war ein starker Motor für die Entstehung oder Entwicklung der modernen Naturwissenschaften. Aber dann kam die Aufklärungszeit, wo man Gottes Wort begonnen hat, als Menschenwort abzutun. Und da wurde dieses christliche Fundament der Wissenschaften durch menschliche Philosophie ersetzt. Und schließlich durch den Atheismus im 19. Jahrhundert. Und das hat uns diesen Fluch gebracht. Aber es ist nicht, weil das Denken, das Gott den Menschen gegeben hat, an sich schlecht wäre, sondern das Denken muss in den Dienst Gottes gestellt werden und unter die Autorität seines Wortes. Dann würde Segen kommen. So hat es Fluch gebracht. Aber nun, was ich sagen wollte, wir leben in einer Zeit, wo auch sehr viel Intellektfeindlichkeit da ist und darum flippen Leute lieber aus, als ein gutes Buch zu lesen. Ja, die wollen lieber in die Disco. Warum ein vernünftiges Buch lesen oder sogar die Bibel lesen? Lieber ausflippen. Drogen und so weiter. Warum hat das so, stößt das auf dermaßen großes Interesse? Man will letztlich Gefühle und nicht mehr das Denken. Das Denken empfindet man als eine Bedrohung. Und das ist es auch. Sobald unser Denken nicht unter Gottes Autorität steht, liegt da drin eine Bedrohung, aber das andere ist keine Lösung. Das ist nur eine Flucht.
Ich habe da noch eine Frage dazu. Von diesem Fürsten zu Tyrus, da lag doch das Problem, weil dein Herz sich erhebt. Das heißt, er gab Gott nicht die Ehre. Er hat sich selbst so als Gott erhoben.
Ganz genau. Die Weisheit sich selber zugeschrieben. Ja. Aber wir müssen...
In Apostelgeschichte finden wir doch auch diesen Herodes da in Kapitel 12.
Ja. Ja?
Kapitel 12. Da heißt es, an einem festgesetzten Tage aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleidung angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Und das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Alsbald aber schlug ihn ein Engel des Herrn darum, dass es nicht Gott die Ehre gab. Das war das Problem. Und von Würmern gefressen verschied er.
Ganz genau.
Steht man nicht in der Gefahr, dass man einfach so auf sich selber irgendwo, das hast du gut gemacht oder das ist gut gelaufen und gibt dabei Gott nicht die notwendige Ehre. Ist da nicht ja. eine Gefahr, ja. auch bei uns so allgemein?
Da ist es mit jeder Gabe, ich sage nicht Begabung, mit jeder Gabe, die Gott uns gegeben hat, besteht die Gefahr, dass wir uns etwas einbilden. Mit Begabungen und dem, was wir besitzen. Und darum ist es so wichtig in 1. Korinther 4, dieses Prinzip, was hast du, das du nicht empfangen hast? Antwort, gar nichts. Alles, was wir haben, haben wir empfangen von Gott. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Das macht uns demütig und hilft uns, alles, was wir sind und haben, in den Dienst Gottes zu stellen. Übrigens, die Stelle, die du angeführt hast von König Agrippa, in Apostelgeschichte 12 am Schluss, das hat einen direkten Zusammenhang. Denn das war nämlich die Volksmenge, die gesagt hat, das ist eines Gottes Stimme. Das waren Leute von Tyrus und Sidon. Ja, also die Menschenvergötterung, das hatte Tradition. Und diese Linie, dass Menschen sich selber vergöttern, das führt letztlich zum Höhepunkt dann im Antichristen. 2. Thessalonicher 2, er wird sich in den Tempel Gottes setzen und sagen, dass er Gott sei. Gut, jetzt gehen wir zurück zu Hesekiel 28. Es ist ganz eindrücklich, wie Gott sagt, wenn dann dein Mörder einmal vor dir steht, wir sollen immer noch sagen, ich bin Gott, ich bin El. Das ist wirklich der Moment, wo alles zusammenbrechen muss. Also drastisch, wie Gott das ihm vorstellt. Aber dann ab Vers 11 kommt ein Klagelied. Wir hatten schon ein Klagelied über Tyrus in Kapitel 27. Jetzt kommt das Klagelied über den König von Tyrus. Und jetzt finden wir ganz eigenartige Aussprüche. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Wie sollen wir das erklären? Vers 14, du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg. Wie sollen wir das verstehen?
Von diesem Fürsten die Rede. Und der Fürst ist nur der Typus des Antichristen.
Ja, aber trotzdem, wie sollen wir das erklären, dass es auch in Vers 12 heißt, es ist ein Klagelied über den König von Tyrus, und Gott spricht ihn an mit du. Wie sollen wir das erklären?
Kann er nicht schon mal Gott die Ehre gegeben haben? Gab es vielleicht eine Zeit, wo er Gott die Ehre gab und dann ist er abgefallen?
Aber gut, ich meine, das würde noch nicht erklären, dass Gott sagt, du warst ein schirmender Cherub.
Das ist ein Teufel, Satan.
Ja, aber wie sollen wir das zusammenbringen? Es heißt ja nichts vom Teufel, nicht von Satan, sondern vom König von Tyrus.
Aber das Geld steht hinter ihm.
Ja, jetzt haben wir es. Erklärung, ja?
Die satanische Macht steht hinter ihm, wie hinter jedem Herrscher irgendwelche Mächte stehen.
Und noch mehr als hinter ihm stehen.
Verkörpert.
Ja, Besessenheit bedeutet, dass ein Dämon sich mit einem Menschen identifiziert. Das ist Identifikation. Das ist der Schlüssel. Nun sehen wir, mit wem. Wer sich aus der jenseitigen Welt mit diesem König des Welthandels identifiziert hatte, das war der Satan selbst. Und darum kann Gott den Fürsten von Tyrus mit du ansprechen und sagen, du warst ein schirmender Cherub, weil er von Satan dermaßen beseelt war, dass hier eine Identifikation vorlag. Ich meine, Ähnliches haben wir doch, oder das Entsprechende, der Jesus begegnet diesem Besessenen von Gadara. Und dann fragt er, was ist dein Name? Und er bekommt die Antwort, Legion. Ja, der Mensch wird auch von den Dämonen nicht mehr unterschieden, sondern wird identifiziert. Das ist Besessenheit. Also, der Prophet geht nun über den Fürst von Tyrus hinaus und beschreibt den Geist, der ihn beseelte. Und da haben wir tatsächlich eine Beschreibung von Satan in seinem Zustand vor dem Fall. Und was erwarten wir da? Was erfahren wir da? Das ist hochinteressant, da wird also wirklich der Vorhang gelüftet in die Vorzeit. Was erfahren wir?
Dass er ein Schirm in der Cherub war.
Ja, 13, du warst ja in Eden, dort, wo die Menschen ihren Ursprung genommen haben.
Jawohl. Nun ist aber die Frage, ist es das gleiche Eden wie in 1. Mose 2?
Das wird das himmlische
Eden. Da kommt die Auffassung, ein himmlisches Eden. Gibt es ein himmlisches Eden?
Eigentlich ganz sicher, so wie es ein himmlisches Jerusalem gibt.
Ja, gibt es ein Paradies im Himmel? Ja, natürlich. Ja, klar. Es ist nämlich so, das Wort Paradies wird verwendet in der griechischen Übersetzung des Septuaginta in 1. Mose 2, wird dieser Garten bezeichnet als Paradies. Und im Neuen Testament wird dieser Ausdruck wiederverwendet. Der Herr Jesus sagt dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also, es gibt ein himmlisches Paradies und da war dieser Cherub, das zeigt uns übrigens auch, Cherub ist ein Engel, aber ein bestimmter Engeltyp. Cherube sind Engel, die Gottes Heiligkeit verteidigen. Wo finden wir sie zum ersten Mal?
Eingang vom Paradies.
Am Eingang vom Paradies. Übrigens, in welche Himmelsrichtung war der Eingang?
Nach Osten.
Nach Osten, ja. Dort versperren sie den Weg zum Baum des Lebens. Dann, wo finden wir sie zum zweiten Mal? In 2. Mose 25 bis 40 in Verbindung mit der Stiftshütte finden wir sie wieder. Sonst nirgends mehr. Werden dazwischen nie mehr erwähnt.
Also im Vorhang sind sie eingewoben.
Im Scheidevorhang eingewoben, genau.
Der zerriss ja mitten durch.
Genau, und dahinter die Bundeslade und da waren wieder Cheruben, die den Deckel überschatteten und die bildeten gewissermaßen Gottes Thron. Gott thront zwischen den Cheruben, heißt es im Psalm 80. Ja, aber die Stiftshütte ist ja ein Abbild von einem Original im Himmel. Denn Mose musste ja genau nach der Vorlage, die er auf dem Berg gesehen hatte, die Stiftshütte machen. Ja, da sind wir schon wieder. Da sind wir im himmlischen Eden. Ja, das Eden auf Erden, 1. Mose 2. Das himmlische Eden finden wir am Ende von 2. Mose, in der Vorlage zur Stiftshütte. Ja, und in welche Richtung war der Scheidevorhang? In welche Himmelsrichtung? Nach Osten. Ist doch interessant. Ja, überhaupt die Stiftshütte war, alle Eingänge waren nach Osten gerichtet. Das ist, die Parallele ist ganz frappant. Da finden wir nämlich noch mehr. Das himmlische Heiligtum wird erwähnt, hier in Hesekiel, Vers 14. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Das ist der Tempelberg im Himmel. Der heilige Berg ist immer der Berg Zion. Im himmlischen Zion. Nach Hebräer 12 lesen wir ja auch von diesem himmlischen Zion, dem die Christen zu tun haben. Er war auf Gottes heiligen Berg, also im himmlischen Heiligtum. Übrigens, Eden war auch auf einem Berg. Woher kann man das wissen? Das Paradies in 1. Mose. Ja. Ja, klar. Dann war Eden oben. Ganz logisch. Ja, es ist ganz frappant. Das Paradies war ja eingezäunt. Ja? Und der Tempel eingezäunt. Das Eden war oben auf dem Berg, der Tempel auf dem Tempelberg. Und was kam aus Eden hervor? Eine Quelle, die zu Flüssen wurden. Das wird in Jerusalem auf Zion auch einmal sein. Beim dritten Tempel kommt eine Quelle aus dem Allerheiligsten, Hesekiel 47. Darauf kommen wir noch. Die Parallele ist ganz verpannt. Finden wir noch mehr? Ja, natürlich, in Eden, im Garten Eden, hat Gott die ersten Opfer gegeben. Er hat nämlich Tiere geschlachtet und mit den Fellen Kleider gemacht für Adam und Eva. Da haben wir auch das Opfer im umzäunten Bezirk. Also das ist ganz eindeutig ein Tempel, ein Tempelbezirk gewissermaßen, das Paradies in 1. Mose 2. Aber eben, Satan war ein Engel im himmlischen Eden, im himmlischen Paradies, im himmlischen Tempel. Was erfahren wir noch weiter? Was war seine Beschäftigung?
Instrumentenbauer.
Hat er sie gemacht?
Man könnte es so verstehen.
Wann wurden sie gemacht?
War bei dir.
Also das Kunstwerk deiner Tambourine und deiner Flöten war bei dir. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Also nicht er hat sie gemacht, aber er ist ausgestattet worden. Ein Musikerengel. Da haben wir die Tempelmusik im Himmel. Übrigens interessant, das ist die erste Stelle über Musik finden wir in der Bibel wo?
Bei Nimrod.
Na, Nein, noch früher. Ja, das waren Nachkommen von Kain, die von Gott weggegangen sind. Eine gottlose Kultur aufgebaut haben. Und darum haben viele Christen gefunden, mit Musik aufgepasst, das kommt eigentlich aus der kainitischen Linie. Musik ist an sich negativ. Und das erklärt auch viele Ablehnung der Musik als solche gegenüber. Aber hier haben wir eine Stelle, die geht zeitlich weiter zurück. In die Zeit vor dem Sündenfall. Sogar in die Zeit vor dem Fall Satans. Denn als Adam und Eva im Paradies waren, war der Satan schon gefallen. Der kam ja als Schlange. Also das geht weit zurück. Und da finden wir, bevor es die Sünde gab, gab es schon Musik. Also Musik ist etwas aus der Ewigkeit. Kommt von Gott. Aber was wir in der Linie von Kain finden, das war die Perversion der Musik. Musik, um Menschen von Gott abzulenken. Und da ist Satan ein Spezialist, denn er ist von seiner Schöpfungsbestimmung her ein Musiker. Interessant. Wenn man denkt, was die Musik heute für eine Bedeutung hat, im Zusammenhang mit dem Menschen von Gott wegzuziehen. Da ist Satan ein Spezialist.
Musik plus Drogen.
Ja, ganz genau.
Aber ich meine, die Musikfeindlichkeit, von der Sie eben sprachen, widerspricht doch eigentlich, dass ein Großteil der Psalmen gesungen wurde.
Ja klar, natürlich. Da finden wir die Musik wieder im Tempel.
Ja.
Da, wo sie hingehört, da, wo sie herkam. Ja. Musik zur Ehre Gottes.
Ja.
Darum, was in der Reformation, hat man die Musik dann auch wieder neu entdeckt. Indem man zur Bibel zurückkehrte, da war es möglich in dieser Atmosphäre, dass ein Johann Sebastian Bach sein Werk aufbauen konnte. Und er hat bei jedem Werk hat er am Schluss geschrieben, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Eben Musik nicht als Selbstzweck, Musik nicht, um wir Menschen abzulenken von Gott, sondern Musik zur Ehre Gottes, sie muss dahin zurückführen. Ja, ich weiß, ich kenne das Problem. Da steht aber was von Schmuck, oder? Am Schluss von Vers 13.
Ja, ich schmückte dich. Mit ihnen, also mit den Edelsteinen.
Ja, genau.
An dem Tag, als ich dich schuf.
Also, das ist,
also deine Ohrringe und Ketten waren aus Gold geschmiedet. Ich schmückte dich mit ihnen an dem Tag, als ich dich schuf.
Ja, das ist ein Problem bei manchen Übersetzungen. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Weil das Wort, das Kunstwerk, deine Tamburine, das Wort Tamburine kommt ja in der Bibel noch mehrmals vor, genau sogar der gleiche Ausdruck wie hier und heißt ganz klar deine Tamburine. Schwieriger ist das Wort für Pfeifen oder Flöten, das nachher kommt. Da gibt es ein Übersetzungsproblem. Aber die Übersetzer hätten, dort wo es ganz eindeutig ist, deine Tamburine, das ist ein ganz klarer Ausdruck.
Was ist hier die falsche Übersetzung oder die ungenaue? Carnival, Topas, Jaspis.
Das stimmt alles. Diese Edelsteine,
ja.
Bis Gold, und dann sollte es heißen, das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen oder Flöten war bei dir.
Bei uns heißt es, waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir.
Ah, schrecklich. Also, es ist wirklich nicht haltbar, ganz eigenartig. Also, der Ausdruck, deine Tamburine, absolut eindeutig im Hebräischen. Was soll dieser Engel Gottes mit Ohrringen? Das braucht er gar nicht. Ja, das lassen wir den Frauen, aber ein Engel braucht das nicht.
Das heißt, die Elberfelder Übersetzung macht das also richtig falsch.
Ja,
die Elberfelder Übersetzung. Wir haben ja beide die Elberfelder.
Die revidierte. Die alte hat das noch, wie es korrekt ist. Und ich habe bei der Revision der Schlachter, da habe ich auch Ezekiel bearbeitet, da habe ich auch sorgfältig darauf geschaut, dass das ganz klar herauskommt. Und, aber wirklich, ich habe mich manchmal gefragt, wie kommen die auf die Idee? Das ist vom Hebräischen wirklich eigentlich klar. Gut, also ein feines Detail, ja? Die Musik zu entdecken als Werk Gottes. Aber der Satan ist zu Fall gekommen Vers 15, vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Das ist das Geheimnis des Sündenfalls in der Engelwelt. Er war nicht unvollkommen geschaffen, sondern er war vollkommen geschaffen, aber er war nicht geschaffen mit der Gabe des Beharrens. Ja, wir haben heute schon gesprochen über die Gabe des Beharrens. Das hatte auch Adam nicht. Auch Adam war vollkommen geschaffen, Prediger 7. Gott hat sie gerade erschaffen, aber sie haben viele Ränke gesucht. Aber nicht ausgestattet mit der Gabe des Beharrens. Und so ist in dem freien Willen, den Gott bei den Engeln und bei den Menschen geschaffen hatte, ist es begründet die Möglichkeit, dass Engel und auch die Menschen sich gegen Gott entscheiden konnten. Ja?
Ja, das war das, was ich fragen wollte. Man kann also auch sagen wohl, dass Engel freien Willen haben.
Ja, ja, ganz genau. Aber Gott wusste auch um die Engel, die eben sich nicht gegen Gott entscheiden würden. Und die nennt er im Neuen Testament die auserwählten Engel. Ganz ein eigenartiger Ausdruck. Ich gebe das schnell an, das steht 1. Timotheus 4. Gott wusste, dass die Menschheit